Du siehst unsere Not. Du hast alles vorausgesehen und hast einen Weg bereitet, wie Onkel Bill das uns so deutlich dargestellt hat. Deine Vorausschau. Du hast alles prädestiniert. Unsere Destination ist eine gute, das ist der Himmel. Bist aber auch bei uns in diesen Herausforderungen des Alltags. Jeden von uns, wo wir zweifeln, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, wie Ed und Martha vor einigen Monaten, greifst du ein mit deiner Hand und tust das, was die Krankenkasse nicht kann, das, was die Ärzte nicht können. Du streckst deine Hand aus und heilst Ed. Und bitten dich, dass du die gesamte Familie Colonel segnest, stärkst durch dieses Wunder, Jesus, und dass du dich verherrlichst und nicht nur Ed ausrichtest, sondern Türen öffnest, damit er die Familie ernähren kann, Herr. Der hat alles losgelassen, wie wir gehört haben gestern, wie Abraham. Alles hinter sich gelassen, um dir nachzufolgen. Und wir danken dir, du schuldest uns nichts. Du beschenkst uns sogar hundertfach und tu das jetzt für Ed, Martha und die Familie. Wir bitten dich in Jesus Namen. Amen. Herr Jörg hat mir die schwere Aufgabe, hier fortzufahren, hinter zwei großen Männern hinterher. Er hat mich sozusagen in der Pfanne gehauen. Wir kennen ja Bill so viele Jahre, wie Sie selber gesagt haben. Und Bill ist ein Freund für mich gewesen, hat mich begleitet. Und ich glaube, dass ich das für Jörg sagen kann. Wir hoffen, dass Scott und Jörg auch so eine ähnliche Freundschaft haben, denn wir brauchen das. Und heute Morgen geht es auch um Freundschaft. Ich möchte zurückkehren zu den Versen, der Bill uns ausgelegt hat gestern. Nicht, weil er etwas anders ausgelegt hat, als ich es tun würde. Das wäre eine Anmaßung. Bill ist mein Lehrer, im gewissen Sinne ist er mein Papa, obwohl er nur 8 Jahre älter ist. Aber er ist 8 Jahre älter, kommt hierher nach Deutschland. Diese lange Flüge, 82 Jahre alt, oder? Das macht ihn 82, ne? Ich bin 74. 74 plus 18? 82. Wahnsinn, ne? Alles ohne Handy. Alles ohne Handy. Wir werden immer besser. Also, und wisst ihr, wir haben früher noch in der alten Teestube viele Gäste gehabt. Wir haben Männer gehabt. Wir haben Männer wie Derek Prince gehabt, ne, der eigentlich weltberühmt war. Für euch vielleicht nicht, aber für uns damals. Und ihr kennt den. Und die sind gekommen, nicht nur er, sondern andere, und haben uns benutzt. Damals war ja die Teestube eigentlich Deutschland bekannt, ne? Als eine Bewegung, die ein kleines Wunder erlebt hat, eine kleine Erweckung. Und alle wollten nach Hannover. Viele wie Derek Prince oder George Weber von OM haben sich gefreut, und für den war es ein Erlebnis, in der Teestube gewesen zu sein. Aber einige dieser Männer haben uns nur benutzt. Wir waren auch da. Wir haben sie unterstützt. Wir unterstützen sie. Wir kennen sie. Und dann ging es auch natürlich um Kostendeckung. Flugkosten, Hotelkosten, ihre Ansprüche zu befriedigen. Und ehrlich gesagt, ich hatte ziemlich, es waren nicht alle so, aber ich hatte ziemlich meine Schnauze voll von den ganzen. Das ganze Gewirbel um großen Namen. Der Bill kam, 92 her, habe ihn kennengelernt im Schloss. Und er hat von unserer Not, wir waren damals in einer großen Krise. Wir hatten einige Spaltungen hinter uns und wir waren nur ein kleines Häufchen und wir waren verunsichert. Und das hat auch etwas mit dem Text zu tun. Und Bill hatte schon seine Rückreise gebucht und ich erzählte ihm lediglich von unserer Situation und wie sehr wir diese Burg brauchen, nicht nur für den Osten, sondern auch für den Westen. Und wie sehr hungrig wir waren nach der Art und Weise, wie hier das Brot gebrochen wird. Oder es gibt hier keine großen Explosionen, Rauch- und Beleuchtungsveranstaltungen. Es wird nicht geschwärmt über große Wunder. Und die passieren, wie Jörg gerade erzählt. Die passieren. Aber wir machen da keine Show raus. Und das hat uns so sehr gefallen. Wir sind satt weggegangen. Wir hatten etwas zu verdauen. Wir haben das mit nach Hause genommen. Und ich habe gedacht, man will zu haben, mal irgendwann in Hannover, das würde uns vielleicht helfen, wo wir so verunsichert. Ich komme auch später dazu, wir wurden geschlagen. Immer wieder. Viele Leute sind abgehauen. Es war nur noch ein Häufchen über. Und ich denke, Mann, ja, das ist eine Grundlage, das Wort Gottes. Ne? Was wir brauchen, ist gutes Essen, gute Speise. Und ich war selbst nicht in der Lage. Ich war bereits da schon in Verantwortung. Aber mir war es völlig klar, ich hab's einfach nicht. Und Bill sagte, okay, ich kündige meinen Flug und komme mit dir zurück. Den ganzen Weg mit meinen alten Family. So ein Minibus mit einer ganz weichen Federung. Bei jedem Huckel nickte er. Also ist er diese 1000 Kilometer mit mir wieder zurück nach Hannover. Und ich komme da an und wir waren nur ein Häufchen. Wir hatten auch nicht viel ihm anzubieten. Familie war groß, zu Hause auch. Haben kaum Platz für ihn zu Hause gefunden. Er war aber ganz zufrieden. Er brauchte kein Hotel. Ein bescheidenes Zimmerchen, ein Bettchen in der Ecke. Da war er glücklich. Und er hat uns eine Woche lang gedient. Und viele mochten das nicht. Und andere mochten das nicht. Andere mochten das. Die haben Appetit bekommen und haben gesagt, das schmeckt gut. Also da möchten wir aber. Nein, es ist uns viel zu radikal, zu extrem, zu direkt, zu persönlich. Und die Gemeinde ist danach geschrumpft. Aber zurück zu Bill. Er war, wie gesagt, eine gute Woche oder mehr bei uns, hatte bereits von seinem Flug gecancelt, hat keine Euro dafür zurückbekommen. Und beim Gehen wollte ich ihm was mitgeben, aber hatten eigentlich nichts. Wir waren immerhin schwarze Zahlen in der Gemeinde. Ja, Gott hat uns nie in Schulden reinrutschen lassen. Ihr könnt die Bücher jeden Tag sehen, die sind da. Und ich dachte, Mann, der hat uns so viel gegeben, ich würde ihm gern etwas Gutes tun, konnte es aber nicht. Und er hat das gespürt und gemerkt, dass wir nicht nur hungrig waren, sondern dass wir im Vergleich mit seiner Gemeinde auch arm waren. Und er drückt mir eine Rolle Dollar in der Hand mit einem Gummiband drumherum und schiebt sie mir in der Hand, das ist für die Gemeinde. Ich weiß es nicht mehr genau. Man musste Peter fragen, er musste nachschlagen. Es ging um ein paar tausend Dollar. Das war der Unterschied. Er kam und gab, erwartete nichts und ließ mehr wir blieben reicher nach seinem Besuch, wo wir bei den anderen ausgenützt wurden, habe ich oft empfunden. Und das hat eben unsere Beziehung persönlich eine Grundlage gegeben, das hat mich überzeugt. Und auch später diejenigen, die dann geblieben waren. Und ich sag's, weil viele von euch wissen das. Wir waren nur eine Handvoll. Wirklich. Ich glaube, als Bill kam, es kann sein, dass wir um die 50 waren, als er reingehauen hat mit seiner klaren Botschaft, sind noch ein Drittel gegangen. Gott hat aber eine Grundlage geschafft, eine feste Grundlage. Und darauf haben wir mit den beiden, also mit Bill hauptsächlich, dann Gemeinde zusammengebaut. Und wir sind echt dafür dankbar. Zurück zum Text gestern, Kapitel 24 von Lukas. Bill hat so wunderbar die Macht Gottes in seine Gnade, Barmherzigkeit und Fürsorge für uns. Das hat mich so bewegt, ganz besonders an eine Stelle, wo er sagt, dass Jesus sich gefreut hat an dem, was vor ihm lag. Und er wusste, was das war. Das hat bei mir mehr reingehauen. Diese Dinge kennen wir, haben wir gelesen, hören wir. Aber es hat mich sehr bewegt. Er sah die Ablehnung, die Lästerung, die Erniedrigung, die Spucke, die Schläge bis zur Unkenntlichkeit und konnte hindurchgucken und hat sich gefreut auf dem, was auf ihm zukommt. Warum? Weil er wusste, durch dem würde er dich und mich erlösen. Welche Freude! Welchen Jesus haben wir, der das Leiden auf sich nimmt, obwohl es nicht sein Leiden ist. Wie Bill oft sagt, er hätte ja gesagt, ja, er hat das nicht auf Englisch gesagt, wir würden auf Deutsch sagen, leck mich. Ich habe genug, es reicht. Jetzt reicht's. Und wenn wir im Alten Testament sehen, wir, das war nicht nur mit den Jüngern, das war ganz durch das Alte Testament dieses eigen uneinsichtiges, halsstarriges Volk. Immer wieder Buße getan auf eine oberflächliche Art und Weise, aber ohne Herz. Und er hat auch das Herz hier in Lukas Kapitel 24 beleuchtet. Das Herz brannte. Und dazu müssen wir kommen, du und ich. Dass durch das Evangelium, das Wort Gottes, durch seine Liebe und Hingabe, unser Herz brennt voller Liebe für ihn. Dass alles, was uns persönlich betrifft, all unsere Wünsche, unsere Ziele, mögen sie auch fromm sein manchmal, dass sie verbrennen und verschwinden. Und dass unser Herz nur darauf ausgerichtet ist, dass er verherrlicht wird, weil er uns durch diese schwere Zeit geliebt hat und auf seine Knie gesagt hat, und das ist das Thema da unten jetzt gerade mit euren Kindern, in unseren Kindern, und Kindeskindern. Das ist das Thema da unten, Gebet. Auf seine Knie hat er gerungen. Er war ja auch Mensch. Er war nicht nur Gott, er war auch Mensch. Und in allen Dingen kannte er auch unsere Schwäche. Welche seht, nicht welch ein Gott. Oder nicht nur welch ein Gott seht, welch ein Mensch. Der zweite Adam, geschaffen wie wir damals im Garten Eden. Wie kaputt, wie sehr hat uns die Sünde zerstört. Denn wir waren damals im Garten Eden, so wie der zweite Adam. Und wenn wir sehen, sehen wir seine Herrlichkeit. Es ist unfassbar. Unser Vermögen nachzudenken oder es zu erfassen, reichen einfach nicht aus. Der ist so schön. Schönster Herr Jesus. Süßer als Honig, sagen wir. Ich denke, ja, irgendwie klingt das ein bisschen kitschig und platt. Wir finden keine Worte, es zu beschreiben, wie schön Jesus ist. Diese schönen alten Lieder, ich bin dankbar auch, dass wir auch manchmal in der Gemeinde diese alten Lieder, die Schönheit Jesu, schönster Herr Jesus. Wir sind aber abgefallen und wir sehen einerseits seine Herrlichkeit und Schönheit in dem, was Bill uns so wunderbar dargestellt hat. Ich liebe ihm zuzuhören, dann er hat ja so viel Wissen, oder? Wahnsinn, er fängt an und hört nicht auf und ist, weil er so viel hat. Er ist wie ein Kaufladen, wie ein Bioladen, wie alles Mögliche. Du kannst dich gar nicht, du kannst nicht genug kriegen und dennoch gucken wir immer auf die Uhren. Das ist die menschliche Schwäche, die da durchkommt. Und die hat nicht nur er, sondern die haben wir alle. Hat jemand einen Lappen für meine Nase? Dankeschön. Danke, danke. Ah ja, da am Ende. Ja. Gut. Jetzt nun endlich nach einer halben Stunde.
Einleitung ist vorbei, bitte. Ja. Jetzt musst du bitte zum Hauptpunkt kommen. Zum Text.
Ja. Danke, guck mal, habt ihr gehört? Ich muss auch den Pastor hören. Er hat gesagt, ich muss zum Kont. Wenn ich die Jünger sehe, und den Text haben wir ja schon gelesen, das ist schon mal gut, ich kann nicht gut lesen, wir haben es gestern schon gelesen, ihr habt das jetzt schon auswendig im Kopf. Der Hirte wurde geschlagen und die Apostel und die Jünger, die ja mehr waren als die 12 oder beziehungsweise 11, sind alle weggelaufen. Bill hatte das deutlich gemacht gestern, nicht nur Petrus, nee, alle. Waren schon längst über den Berg. Petrus aber wenig noch irgendwo in der Nähe am Lagerfeuer. Die anderen waren vielleicht noch, ne? Und die zeigten ja alle so gern auf Petrus. Aber und zu dieser Stelle hier oder zu diesen Gedanken möchte ich eine Stelle in Sacharja Kapitel 14 und Vers 7. Sacharja ist ein Prophet, lebt etwa 520 Jahre vor Christus. Er wird ausgesandt, um den Bau des Tempels wieder anzukurbeln. Das Volk ist müde geworden. Jemand sagte zu mir heute Morgen, ich bin so müde. Am Esstisch, am Frühstück heute Morgen, sagte mir eine Schwester, ich bin einfach alle, ich bin so müde. Und was soll man dazu sagen? Leg dich hin. Wo können wir einen Mensch, außer jetzt für den Menschen beten? Ne? Ich wusste nicht, was ich hier sagen sollte. Tut mir leid, dass du müde bist. Mir geht's auch so. Das Volk war müde. Es fehlt an Motivation. Die haben ein Ziel. Wir werden müde, wenn wir ein Ziel, den Gott uns gegeben hat, außer Auge lassen. Wir fangen an, uns im Kreis zu drehen, um uns selbst und werden wie in der Badewanne, wenn man den Stöpsel zieht, aufgesaugt. Und das war die Situation da zu Sacharias Zeit oder Sacharia. Und Gott sendet die Augen. Er kommt und er schlägt nicht, wie Bill immer wieder sagt. Er treibt nicht den Volk, sondern er versucht ihn zu sagen, hey, lass es uns vollenden. Es ist für Gott, er soll wieder zurückkehren im Tempel. Es ist für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder. Das motiviert und er motivierte dem Volk. Aber das war seine Aufgabe, also als Prophet. Aber er sagt etwas, was eigentlich genau das ist, was wir erleben. Etwas über 500 Jahre später, zu Jesus' Zeit. Schlage den Hirten, das ist Vers 7 von Kapitel 24, und die Schafe werden sich zerstreuen. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Wir haben also, habt das beide, ne? Gott lässt es zu.
Sagst du nochmal den Vers?
Entschuldige, Vers 7 von Zacharia 13. Ich habe 14 gesagt, ne? Ja. Das ist eine Taktik hier des Teufels. Und das ist gerade die Situation, die wir sehen hier, nachdem Christus geschlagen wurde. Und wir lesen das nochmal kurz in Jeremia. Ehen werden geschlagen und die Kinder zerstreuen sich. Unser Dienst, wenn wir weit zurückdenken, der ja mehr 44 Jahre zurückgeht, es war nicht immer Gemeinde, es war ein Dienst, ein evangelistisches Dienst, junge Leute, die von Jesus erzählt haben. Gemeinde wurde es viele, viele Jahre später erst richtig zur Gemeinde. Aber der Leiter, der in ganz Deutschland bekannt war, ich bin selber mit ihm gereist, kaum zu Hause bei Gabi später, nur mit den Leiter unterwegs. Er war in alle, bis hin zu Österreich und Schweiz, überall in den Unis und Bibelschulen. Er hat Theologie unterrichtet, obwohl er gar nicht Theologie studiert hatte. Er war ein Evangelist von Gott gesegnet. Und viele haben zu ihm aufgeschaut, wir selbst. Na, der war das. Das war hier, und wir müssen aufpassen. Es ist nicht Bill. Es ist nicht Bonke. Wenn Gott ihn gebrauchen sollte. Wir sehen immer den Menschen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Wir werden hundertprozentig garantiert enttäuscht. Wer sich darauf verlässt, wird enttäuscht. Er wurde geschlagen öfters, bis nichts mehr von ihm übrig blieb. Ein Häufchen Elend. Und die Arbeit hat sich zerstreut. Wir haben noch zu tun mit lieben Geschwistern, die damals, vor ganz so lange, die Gründung war 44 Jahre her, okay, aber die Situation ist nicht ganz so weit weg. Das war Anfang der 80er Jahre. Wir haben aber heute noch zu tun in der Seelsorge und begleiten Menschen, die damals enttäuscht wurden, verwirrt wurden, den Boden unter die Füße. Ihr Glauben kam ins Wanken. Klar, dass Jesus dennoch treu geblieben ist, aber das wäre alles unnötig gewesen, wenn Achim hätte nicht geschlagen werden müssen vom Herrn. Zurechtgewiesen, zurechtgerückt. Und Gott sei Dank ist er dann auch zum Herrn gegangen am Ende, wiederhergestellt und gesegnet. Und das ist eine große Freude. Aber all das wäre nicht nötig gewesen. Hier wird aber der Hirte aus einem ganz anderen Grund geschlagen. Er wird geschlagen wofür? Für meine Sünde, für deine Sünde. Und die Jünger, wie wir damals, verstehen die Welt nicht mehr. Was daraus entsteht, lesen wir in Jeremia. Entschuldigung, in Jesaja, 53 und ich lese die Worte, weil sie eigentlich mit dem zusammenhängen, mit dem, was Bill gestern gesagt hat über die Unkenntlichkeit Christi, wie sehr er geschlagen wurde. Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn? Wem ist es geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, bis Unkenntlichkeit. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das haben die Jünger alles live erlebt. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft. Das kann sich kein Mensch, die Menschen wissen nicht, was hier abgeht. Das ist prophetisch hier auf der Situation, die wir gerade lesen in Lukas 24. Doch er wurde um unsere Übertretung geschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Ich habe das öfters, glaube ich, in der Gemeinde mehr als eins, vielleicht mehr als zwei oder drei Mal erzählt. Mein Bruder war jahrelang Hirte in Schottland und Heide ist ja sehr trocken und hält sich anders als Rasen. Und wenn man über die Hügel in Nordschottland geht, dann sieht man diese Wege, kleine Wege. Am Anfang wusste ich eigentlich nicht, woher die kamen. Offensichtlich irgendwie von Tieren. Mein Bruder erklärte mir dann später, das sind die Wege, die die Schafe gehen. Und das ist wie ein Netz, das über diese Berge, diese lange, runde Berge gezogen ist. Das ist wie ein Karos. Jedes Schaf geht auf seinen eigenen Weg. Das ist unsere Natur, so eigensinnig. Und die fressen da, wenn sie keine Weide finden, keinen grünen Rasen, fressen sie Heide und gucken nicht, wo sie hingehen. Und sie gehen kreuz und quer, ungeordnet, undiszipliniert, unwissend. Alles, was sie machen können, ist fressen. Ein jeder. Und das bringt eigentlich die Eigensinnigkeit in meinem Herzen. Ich bin so eigensinnig. Und ich höre nicht gern. Und wie gestern bereits schon gesagt, ich höre nur das, was ich will. Jetzt sind wir in Lukas 24 und wir schließen dann in 20 Minuten. Und in Kapitel 24 gibt es hier in den Versen eine Einleitung zu der Situation, in dem diese zwei Jünger stehen. Wir kennen den Namen von den einen, aber den Namen von den anderen kennen wir. Wir kennen nur Kleopas. Und Kleopas bedeutet aus gutem Haus. Einen berühmten Vater hat er gehabt. Also offensichtlich reich, studiert. Eine Familie, die über Generation berühmt war. Kleopas heißt berühmt, vom berühmten Vater oder aus seinem berühmten Haus. Wir kennen also nur diesen einen berühmten. Wir kennen den Namen nicht von den anderen. Und ich frage mich auch, warum lässt Gott da eine offene Tür? Es hat sicher einen Grund. Es gibt sicherlich auch mehrere Gründe, die man finden könnte. Weißt du, wo kein Name ist? Wo Petrus ist, weiß ich, ich bin gemeint. In seinem Versagen. Es spricht so deutlich zu mir. Die Pharisäer weiß ich auch, ich bin gemeint. Aber ich glaube, hier, wo kein Name ist, da passen wir, du und ich auch hin. Neben Kleopas. Ist es nicht so, dass wir so gerne gehen mit denjenigen, die was sind? Aus einer Familie, wir verlassen uns und lassen uns führen von denjenigen, die studiert sind. Und hier haben wir also in Vers 13, und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus. Emmaus heißt warmes Bad, also wie Bad Nenndorf oder Bad Egal. Also Emmaus ist grundsätzlich ein Begriff, das man nannte, und dieses Dorf hieß tatsächlich so. Er ging zur Kur mit seinem Kumpel. Das hier lesen wir in den Versen zuvor, ist gerade passiert. Die Frauen sind zurück zu den Jüngern und sagen, ja, wir haben ihn nicht gefunden. Jesus ist auferstanden. Und wir lesen, die hören das nicht, registrieren das nicht. Sie können das nicht glauben. Geht da nicht rein. Was uns hilft, Psalm 119, Vers vergesse ich, Eingang des Wort Gottes. Wir müssen es annehmen und es muss hineinkommen. Wir müssen es zulassen. Wir müssen es erreichen lassen vom Wort. Wir müssen es annehmen im Herzen. Und das ist oft ein schwieriger, langer Weg. Und die Jünger hatten sich in all diesen Dingen verschlossen. Die haben es nicht gehört. Jesus hatte das, wie gestern gesagt, angekündigt. Sein Leidensweg. Irgendwo haben sie es nicht geschnallt und nicht richtig zugehört. Sie sind aber hier, diese beiden, den Kleopas und ein anderer, auf dem Weg nach Emmaus. Petrus ist fischen gegangen. Und ein Haufen Leute, wie auch hier Kleopas, haben Petrus. Der war der starke Fischer. Der war der Held, trotz aller Patzer. Der hat die größte Klappe gehabt, hat die meisten großen Fehler gemacht. Der Versager war Petrus, aber dennoch, wenn er sagt, lasst uns fischen gehen, gehen sie alle mit, ohne nachzudenken, ohne zu beten, ohne Gott zu fragen. Der Leiter sagt, hier, na, lasst uns machen und wir machen. Und so sind sie, wie Petrus und den anderen Jungen beim Fischen, so sind auch diese Männer auf falschem Weg. Denn wir hören später, dass Jesus gesagt hat, was geht und wartet wo? In Jerusalem. Und die gehen genau entgegengesetzt. Die verlassen Jerusalem. Sie wissen es natürlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Das sagt Jesus kurz vor seiner Auferstehung. Geht und wartet auf den Heiligen Geist. Dennoch sind sie alle zerstreut. Jesus ist auferstanden und ist aber Hirte geblieben. Er geht raus zu den Jüngern, die so dumm sind, dass sie ohne Gott zu fragen einfach zu ihrem alten Beruf, zu dem, was war. Das ist so eine Art Flucht, oder? Wir wissen nicht, was zu tun. Ja, wir machen das, was wir immer tun. Das geschieht auch in der Gemeinde. Und sie sind enttäuscht. Wir lesen über die Frauen am Grab. Zwei Engel taufen auf und machen, was machen die Frauen? Die schauen nach unten, auf den Boden. Hier haben wir wieder diese Schafe, die nach unten schauen. und gehen einfach den Weg zusammen. Aber sie tun wenigstens etwas Gutes, das ist ermutigend. Sie gehen zu zweit. Jesus hatte das gesagt, geht nie alleine. Männer, Geschäftsmänner, Missionare, Pastoren, geht nie alleine. Sorgt dafür, dass immer jemand dabei ist. So viele Männer Gottes sind gefallen, wo sie alleine waren. Gott will nicht, dass der Mensch alleine sei. Warum? Weißt du, wenn ich einen Bruder bei mir habe, die Gedanken kommen, aber ich wage es nicht zu tun, weil ich denke, er ist da, er sieht mich. Und Judith sagte vor ein paar Tagen, ja, ich will runter in der Stadt. Ich sage, geh mit jemandem. Sagst du, ja, gute Idee. Jesus ist mit mir. Ihr habt gemerkt, was das für ein Schlitzohr ist. Weißt du, es ist ein Bruder, eine Schwester. Jesus ist immer da, der ist auch da hier in dieser Situation. Aber Gott möchte gern, dass wir einen Zeuge haben. Jemand, der uns stärkt. Mir sagt hier, Alter, ist das jetzt richtig, dass wir länger hier sitzen oder stehen oder noch ein Bierchen trinken? Schwächt das nicht diesen Widerstand? Schwächt das nicht unser Immunsystem? Sie gehen also zusammen, schon mal gut. Und es ist etwa 60 Stadien, das sind eigentlich ziemlich genau gerechnet 7,5 Landmiles, das sind etwa 12 Kilometer. 12 Kilometer in der falschen Richtung. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen, was ja gut ist, nur wie sie reden, ist es nicht das Thema, sondern wie sie mit diesem Thema umgehen. Das ist das, was eigentlich hier daneben ist. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sie besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Judith, der ist dennoch da, auch wenn du mit deiner Freundin gehst. Der ist da. Ihre Augen waren, aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Gott wollte das nicht. Jesus wollte das doch nicht. Es war noch nicht der Zeitpunkt und sie waren sowieso nicht in der Lage, ihn zu sehen oder zu erkennen. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Sie haben schon gehört, dass Jesus aufgestanden, dass Stein hinweg bewegt ist und dass die Engel verkündigt haben, dass Jesus auferstanden ist. Aber wie die Frauen, sie gucken zum Boden hin. Jesus hat ihnen das auch mehrere Mal gehört, aber sie haben das nicht kapiert. Bestimmt von depressive, sinnlose, verwirrende Gedanken. Und sie haben auch ausgetauscht. Sie haben sich gegenseitig runtergezogen. Da antwortete einer, dessen Name Kleopas war. Hier haben wir den Gebildeten aus gutem Haus, geschult mit Schliff. Hier haben wir den Gentleman, dessen Vorväter alles wussten und er auch. Und sie sagen dann zu diesem Jesus, den sie nicht als Jesus erkannt, das war ein Fremder. Es ist interessant, wie nah Jesus uns sein kann und dennoch ist er fremd. Das ist nicht Wahnsinn. Er hat ja gesagt, ich lasse euch nie alleine. Ich bin immer bei euch. Und Jesus hatte das eigentlich ganz deutlich gemacht. Er hatte die Jünger darauf vorbereitet. Und sie sprechen dann zu ihm, ich will es einfach abkürzen, weißt du von nichts? Das ist eine glatte Frechheit, oder? Ist das nicht eine Unverschämtheit? Den Herrn und Schöpfer, der alles sogar zuvor weiß. Wir erkennen nicht, wir nehmen das nicht wahr, dass er alles weiß. Und obwohl er das weiß, fragt er. Er möchte gern, dass sie das aussprechen. Das ist eine Art Seelsorge. Sie sollen das auskotzen, was ihn beschäftigt, was nur dummes Zeug ist. Denn er sagt auch später, dazu haben wir keine Zeit. Ihr Bekloppten, ihr Narren, you fools. Sogar ist ein sehr starkes Wort auf Englisch. Ich glaube, auf Deutsch ist es anders. Da findet ihr Unverständigen. Was redet ihr da für ein Quatsch? Weil ich sitze oft, verstehst du, in der Gemeinschaft mit Geschwistern. Ich denke, wollt ihr nur leiden? Wollt ihr das Leiden noch schlimmer machen? Und manchmal meine Schwestern, die könnte ich packen und sagen, hey, hör auf jetzt! Das grenzt an Selbstmitleid. Du ziehst dich selber runter. Du sorgst so sehr, dass du dir dein Leben unnötig schwer machst. Hör doch auf! Wem folgen wir nach, Geschwister? Den Auferstandenen. Lass uns doch aufhören. Oft ist es ein Bedürfnis, gesehen zu werden, gehört zu werden, dass ja alle mit mir leiden und ich komme daher. Ich war Alkoholiker und ich konnte Leute um mich herum sammeln und ich war so begabt, zu erzeugen, die Leute, dass sie mit, die haben mit mir dann geweint zum Schluss. Das ist ein Elend ohnegleichen. Gerade wo wir einen Erlöser haben. Lass uns doch aufhören. Er ist auferstanden. Und ihr könnt ja diese Verse selber lesen. Keine Zeit dazu. Wir sollen uns nicht dazu verführen. Untereinander die Dinge zu sehen, wie wir sie sehen, in unserer Depression, Ermutigung. Dazu, wir sind da aneinander zu ermutigen. Und ich möchte mal kurz lesen hier, wir sind vorhin, als wir angebetet haben, ein paar Verse in Timotheus, und zwar 2. Timotheus, Kapitel 4. Wir sind oft auch in unser Leiden so zimperlich. Und das ist jetzt, sind nicht meine Gedanken, ist nicht meine blöde, raue, schottische Art oder meine militärische Vergangenheit, das ist nicht, das sind die Worte Christi. Das sagt er ganz klar hier in 2. Timotheus 4. Daher ermahne ich euch ernstlich, vor dem Angesicht Gottes, deutlicher kann man da gar nicht werden, oder? Und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird und seine Erscheinung und seines Reiches Willen, verkündet das Wort und streichelt einander. Verkündet das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen, wenn es passt oder nicht passt. Überführe, wow, ich wünsche es mir, dass Leute mich überführen. Vor kurzem bin ich sonntags zusammengebrochen und das war für mich und ich bin dankbar dafür. Ich kann sagen, danke Gott, dass du mich gedemütigt hast. Verwirrt, durcheinander, unsicher, vor der ganzen Gemeinde. Ich bin dankbar dafür, dass Gott mich auf diese Art und Weise ermahnt. Und zu mir kam danach Einige Geschwister haben mich getröstet. Der eine so, der andere so. Aber ich bin dankbar für diejenigen, die nicht falsches Mitleid mit mir hatten, sondern mir die Wahrheit in der Liebe, wie es hier steht, gesagt haben und mich wachgerüttelt haben. Und es gibt einen Bruder, der heute Morgen hier sitzt. Ein alter Freund von mir. Der hat mich regelrecht innerlich mit dem, was ist mit dir los? Was denkst du da? Was glaubst du da? Was sagst du das da? Und mein Problem ist eigentlich gewesen, dass ich nicht nah mit Gott gewandelt bin. Ich bin hinterhergehinkt über Monate, vielleicht Jahre. Hab gedacht, ja, ich bin dabei, schon viele Jahre, es wird schon laufen. Ich kann ein bisschen hinterherhinken und mich ausruhen. Das geht hier, oh Mann. Um dieses folget mir nach, geht mit mir. Und der Dritte ist da. Das sind diese zwei Jünger und der Dritte ist derjenige, der sie rausholt. Und es sagt, überführe, tadle, ermahne. Selbstverständlich nicht, wie ich es mache. Hier steht mit Langmut und Belehrung. Und ich mag Jörg sehen, wenn er da sitzt mit seiner Bibel. Worauf ist die Grundlage der Seelsorge gegeben? Worauf? Auf die Bibel. Der Rat Gottes, das wunderbare Rat Gottes, Jesus Christus, ich bin das Wort. Und wir nehmen das Wort und das ist die Bibel. Und das haut rein und es tut weh. Aber ich habe es sehr viel lieber, muss ich euch sagen. Wir dürfen nicht zu Schlappschwänze werden. Empfindliche Memes. Ich habe es lieber, dass ich verletzt werde mit der Wahrheit, als dass ich getröstet werde. Das sage ich euch. Und tut es nicht miteinander. Mit einer Lüge. Und hier haben wir, und die Jünger sind, wie gesagt, unterwegs und Jesus rüttelt die Wache. Was redet ihr da für ein Quatsch? Wir müssen ja miteinander so reden, als ob er ständig bei uns wäre. Er ist ja da. Wir nehmen ihn oft nicht wahr. Er ist ja auch jetzt hier. Und hoffentlich steht er hinter dem, was ich euch sage. Dann ein anderer Rat möchte ich euch nicht geben. Dieses andere Rat, das finden wir auch in Timotheus. Wonach die Ohren jucken. Und da sind die Gemeinden voll. Aber die Gemeinde, das sind kleine Kinder, wenn sie überhaupt wiedergeboren sind, sind sie noch alle und pupsen in der Windel. Wir reifen nur durch dem, dass wir einander in Langmut und in der Liebe wachrütteln. Die Geschichte geht weiter, ich habe gesagt, bis halb. Und ich mache jetzt nicht weiter, aber die Geschichte geht weiter. Und wisst ihr, die Jünger, nachdem sie das Brot gebrochen haben und der Heilige Geist über sie kommt und ja, ist Jesus. Plötzlich sind ihnen die Augen, ist ja alles Gnade. Dass ich Gott erkenne als Begleiter, dass ich mir bewusst bin, er ist ständig da, ich kann mich nicht verstecken. Alles, was ich tue, von dem Tag an, wo ich mich bekehrte, das sieht Gott alles und begleitet mich dennoch, auch wenn ich auf Umwege bin. Auch in der falschen Richtung, wie will die Gnade Gottes und die Liebe Christi ist so unbegreiflich groß. Er kriegt nie die Schnauze voll. Nie. Die einzige Sünde, die hat er ja gestern schon. Ne? Ich sage, nein, ich will dich nicht. Ich will dich einfach nicht. Aber das ist das Einzige. Er respektiert unser freien Willen, was uns trennt. Diejenigen, die ihn wollen und suchen und ihre Herzen offen für ihn halten, der geht da solche Umwege. Der geht zu den Jüngern, die da fischen. Ne? Und fischen, was heißt, sie fischen nicht so, sie fischen in einem Boot, finden gar nichts. Ne? Schenkt er ihnen einen Haufen, ein Boot voller Schiff, so voll, ein Schiff, ein
Boot voller Fische.
Ein Boot voller Fische. Die fast untergeht, ne, und steht am Strand und hat schon das Essen vorbereitet. Was passiert hier mit diesen Jüngern, wenn ihr, die kehren zurück, nachdem sie diese Begegnung mit Christus, die haben wir doch hier gehabt, oder? Die kehren zurück zu der Gemeinde und stärken die Gemeinde. Genauso wie Petrus einige Kapitel zuvor. Er wurde was? Gesiebt, gerüttelt. Und wenn du durch bist, Petrus, stärke deine Brüder. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns diese Empfindlichkeit, was ja am Ende nur Stolz ist. Wer empfindlich ist, ist stolz. Nimm uns das weg, Herr. Schenk, dass wir in der Lage sind, du, der uns so geliebt hat und uns angenommen hat, wie wir sind, einfach unsere Herzen zu öffnen. Loszulassen an alles Besserwisserei wie Kleopas. Und doch hat er nichts gewusst, studiert und doch ist er völlig durcheinander. Weil er nicht hört. Wem Gott gehört, Jesus sagt, wer meine Stimme hört, wer hört, meine Schafe hören, wem Gott gehört, der hört. Und wer hört, der ist gehorsam und der ist derjenige, der Gott liebt. Wir danken dir, Herr, wir gehören dir und wir hören jetzt von dir und hilf uns auch, die Dinge zu hören, die nicht unbedingt einfach sind. Die Ermahnung, das wachgerüttelt werden, das zurechtgewiesen worden und sogar, ja, das gedemütigt zu werden, dass wir mit David sagen können im Psalm 119, danke Herr, dass du mich gedemütigt hast. Denn du bist von bei denjenigen, da bist du ja gerade, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Da bist du zu finden. Und wir wollen da sein, Jesus, wo du bist. Wir möchten so werden, wie wir geschaffen wurden am Anfang. Und wir danken dir, dass es möglich ist durch den zweiten Adam, dass du kommen kannst in uns hinein und uns verwandeln und umwandeln. Wir danken dir für die Kraft deines Heiligen Geistes, das uns gegeben ist, wenn wir umkehren von unseren eigenen Wegen, unserer Halsstarrigkeit und Eigensinnigkeit und sagen, dein Wille geschehe, Herr. Jesus, wir möchten so werden, wie du bist. Schönster Herr Jesus. Amen.